Ja, liebe Leute, schön, dass Ostern ist, schön, dass wir uns hier versammeln können. Der Schlagersänger Michael Holm, der hat 1974, also noch vor meiner Geburt, der hat ein Geheimnis in Worte gefasst, denn der hat gesungen, Tränen lügen nicht. Und der hat damit ausgedrückt, dass es Dinge gibt, die uns wirklich berühren, die uns bis in die Tränen berühren können. Und in den biblischen Berichten über Jesu Leiden und Auferstehung, da fehlt es auch nicht an Tränen. Und das hat einfach mit dieser Kultur zu tun, die nicht so verkopft war wie wir Deutschen, alles geregelt, alles durchdacht, sondern mehr straight from the heart, ja, also vom Herzen her wirklich Anteil nehmen, Leben in Fülle haben, Höhen und Tiefen. In den biblischen Berichten, da lesen wir von Tränen und was dort passiert ist, das ging den Jüngern und Jesus, das ging ihnen nahe und deswegen waren da eben Tränen mit im Spiel. Die meisten von uns, die werden heute ja nicht das allererste Mal Ostern feiern. Ja? Das heißt, ihr kennt die ganze Geschichte von Ostern, Karfreitag bis hin zur Auferstehung von Jesus, letztendlich Himmelfahrt. Und die Frage ist, ob dieser Sieg von Jesus, dass er den Tod besiegt hat, dass das Grab leer ist, ob das nur unseren Kopf erreicht und wir sagen, ja, das war so, das kann man so auch wissenschaftlich so manche Belege, Indizien zusammensammeln, dass das alles so gewesen ist. Wir können vom Kopf her begreifen, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist und er sagt, wenn wir ihm vertrauen, dann passiert mit uns das Gleiche, dann haben wir dementsprechend auch die Auferstehungshoffnung, wie wir es gerade im Lied gehört haben. Aber die Frage ist eben, erreicht es nur unseren Kopf oder rutscht es runter ins Herz, in die Tränendrüsen, die wir ja auch haben, auch als Deutsche, auch als Uckermärker. Und deshalb möchte ich heute mit euch mal ein Experiment machen und möchte zu Ostern so die Spur der Tränen aufnehmen. Tränen, die Ostern in kürzester Zeit diese Bandbreite vom Psalm 126 abgedeckt haben. Psalm 126 nochmal, die mit Tränen säen, die etwas aussäen unter Tränen und Schmerzen, die werden mit Freuden ernten. Eine Bandbreite. Alles begann ja, ich erzähle das noch kurz nach, alles begann mit dem Jubel, als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einritt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn da jemand zu so einem Baum hinläuft und vor Begeisterung, dass jetzt der König kommt, auf den die so lange gewartet haben, dass der dann die Palmen da abhackt vom Baum, ja, und hinschmeißt und die Klamotten noch runter und alles für den König, alles für den König. Ja, wer so begeistert ist, der jubelt auch Tränen. Meine Tochter, wenn die lacht, ja, die hat immer Tränen im Augen, die kann sich denn gar nicht mehr einkriegen, weil so viel Freude, so viel Emotion da drin ist. Die Massen, die sind damals schon emotional begeisterungsfähig gewesen, wie es auch in unserem Land manchmal ist, aber die Massen sind auch immer sehr wankelmütig und deswegen haben die gleichen Leute ein paar Tage später gesagt zu diesem Jesus, den erhofften König, kreuzige ihn, weg damit. Die nächste emotionale Situation, die war dann das letzte Abendmahl von Jesus. Das haben wir am Donnerstag beim Sederabend ja etwas nachgespürt. Da haben wir die Tränen des Volkes Israels aus Ägypten förmlich in dem Salzwasser geschmeckt. Jesus, der hat sich herzlich, emotional auf diese Zeit mit seinen Leuten, mit seinen Freunden, seinen Jüngern gefreut. Und er hat eben sich mit ihnen an Geschichte erinnert. Gottes Befreiung hat er dann ja mit seinem Sterben am Kreuz in Verbindung gebracht. Deswegen feiern wir ja immer wieder Abendmahl. Und danach hat Jesus eben im Garten Gethsemane beim Beten Blut und Wasser geschwitzt. Das war heftig, das ging nahe. Nachdem Judas seinen Herrn verriet, ist dieser zu Tode unglücklich gewesen. Da waren bestimmt auch Tränen dabei, bevor er sich erhängt hat. Und als Petrus dann nach seinem dreifachen Verrat Jesus direkt in die Augen sah, da steht in der Bibel, er lief fluchtartig weg und er weinte bitterlich. Also das, was wir in der Bibel hier lesen, das geht an die Gefühle komplett ran. Das ist nicht nur Theorie, sondern das hat den ganzen Menschen dort ergriffen. Und als Jesus dann am Kreuz für uns alle von Gott verlassen wurde, da betete er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kann ich mir auch denken, dass Jesus da nicht happy war, sondern dass er geweint hat, dass er emotional ergriffen, dass er fertig war, dass er seine Gefühle nicht mehr doll steuern konnte. Er war dort und hat ausgehalten für uns. Und dann stellt euch die Mutter von Jesus vor, Maria. Ich war oft am Grab, wenn eine Mutter ihr Kind verloren hat. Das ist Hardcore. Das geht richtig an die Substanz, wenn eine Mutter ihren Anfang 30-jährigen Sohn dort am Kreuz hängen sieht. Und der blutet wie Sau, alles aufgerissen, die Haut. Und er erstickt am lebendigen Leibe und nicht von heute so eben zack, sondern es war ein Todeskampf, der Stunden dauerte. Stellen wir uns Maria vor, Tränen lügen nicht. Das Leid der Welt, das kennen wir auch, das haben wir auch, das ist in unseren Fernsehgeräten und in Social Media. Das Leid der Welt, das treibt uns doch auch immer wieder leidvoll die Tränen in die Augen. Gerade wenn das Leid nicht da drüben ist oder im Gazastreifen, sondern wenn es uns trifft, unsere Lieben. Den eigenen Körper, die eigene Brieftasche. Wir haben doch auch Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Ostern hat er die Welt überwunden. Aber wir sind noch hier in dieser Welt und wir haben noch Angst. Angst vor schlechten Diagnosen, vor unberechenbaren Krisen in der Weltgeschichte, in der Wirtschaft, aber eben auch in unseren Beziehungen, wo manchmal Atombomben platzen. Und wir dann dastehen und nur noch wimmern können und nicht wissen, was ist hier passiert. Manchmal sind unsere Tränen kochend heiß, weil der Schock und der Verlust noch ganz frisch sind und wir einfach nicht anders reagieren können, als auf den Verlust zu weinen. Aber manch einer von uns kann schon gar nicht mehr weinen. Und dann äußert sich der Schmerz auf andere Weise, verlagert sich psychosomatisch. Es geht an unseren Körper, an unsere Lebensgewohnheiten, weil wir das nicht aushalten, was wir erleben. In dieser Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Tränen sind in der Bibel was Reinigendes, etwas Gutes. Lest mal die Psalmen, ja, 150 Psalmen. Die meisten davon wird irgendwie entweder vor Freude geweint oder es wird gejammert und geklagt, weil das Leben tatsächlich in dieser Welt nicht toll ist. Es immer wieder Leid passiert und weil auch die Guten nicht davon verschont werden, die Gottesleute manchmal mehr Haue kriegen als andere. Tränen bedeuten, dass wir aufgerüttelt werden. Komm mal zur Besinnung, dass wir aus unserer scheinbaren Sicherheit aufgerüttelt werden. Denkt ihr, ihr habt das Leben im Griff, euer Leben? Die Bibel sagt, wir haben nichts im Griff. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch hier sitzen, ob wir noch unsere Arbeit tun können oder ob nicht etwas Schlimmes passiert. Wir sind enttäuscht manchmal vom Leben und Enttäuschung ist, mein Lieblingsspruch, ist das Ende einer Täuschung. Das heißt, manchmal führt das Leid dazu, dass wir endlich mal zu uns kommen und dass wir merken, ja, wir haben nichts im Griff. Wir sind nicht die Menschen, die ihres Glückes Schmied sind. Wir brauchen Hilfe. Hilfe von außen, Hilfe von dem Schmerzensmann am Kreuz, Hilfe vom Auferstandenen, der die Limits, die wir haben jeden Tag, der diese Limits überwunden hat. Denn Jesus ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist... Ja, das ist ja richtig begeistert. Der Herr ist auferstanden. Amen. So ist das. So müssen die Leute das hören in unserem Umfeld. Nicht Theorie, sondern ja, er ist auferstanden. Mein Herz, das platzt dabei. Weil, wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er doch hier. Dann wirkt er noch heute, dann kann er heute noch Wunder tun. Dann kann er heute noch Richtung geben für unser Leben. Dann kann er jetzt noch die müden, schlaffen Flügel wieder stark machen und sagen, ja, steh auf, wenn du hingefallen bist. Steh auf, mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Tränen sind kostbar, Tränen lügen nicht. In der Bibel gibt es kostbare Tränen, die wir auch immer wieder brauchen, gerade wenn wir merken, es geht ohne Gott nicht weiter. Tränen der Buße, das sind die besten Tränen in der Bibel. Es sind Tränen, die der verlorene Sohn geweint hat, als er gemerkt hat, ey, ich bin voll in der Sackgasse gelandet, ohne meinen Vater. Und der hat sich dann entschlossen unter Tränen, ey, ich will zurück zu meinem Vater. Und wenn ich nur ein Knecht bin, er ist umgekehrt, er hat neu gedacht. Und das brauchen wir auch, dass wir, wenn wir auf dem Holzweg sind, dass wir dann neu umkehren und sagen, Jesus, ich bin schon 1000 Mal zu dir umgekehrt, aber diese Woche war wieder so, ich habe so getan, als wenn ich dich gar nicht kenne. Ich habe selber entschieden, wie ich gerade Bock hatte. Naja, kein Wunder, dass es dann gegen die Wand geht oft. Tränen, wie Petrus sie geweint hat, als er realisiert hat, dass er, der große Superjünger, dass er fähig ist, seinen Herrn brutal zu verraten. Tränen, die ich als Christ immer wieder realisiere, wenn ich merke, ey, ich bin auch nicht besser als die Nicht-Christen. Ich habe vergessen, Jesus mit ins Boot zu holen bei der und der Entscheidung. Diese Tränen der Buße, der Umkehr sind wichtig. Denn sie führen zu neuem Leben. Solche Tränen sind heilsam, weil sie uns zurück in die liebenden Arme Gottes des Vaters rufen. Durch diese Tränen kann unsere Gottesbeziehung in den Hoch und Runter, das es gibt in unserem Leben, da kann unsere Gottesbeziehung einfach stärker werden, resilienter, noch tiefer werden, weil wir spüren, obwohl wir schon so oft versagt haben, vielleicht bin ich der Einzige hier, der nur versagt, ihr versagt doch auch. Liebt ihr so viel wie Jesus? Vergebt ihr so viel wie Jesus? Steht ihr auf und gebt Leuten eine Chance? Hofft ihr für diese Welt, für die hoffnungslosen Fälle wie Jesus? Wir alle versagen mit unserem Glauben. Aber wenn wir dann mit Tränen zum Vater kommen und sagen, Vater, ich bin hier, nimmst du mich noch? Und wir dann erleben, er sagt, ja, mein Kind, komm her. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, jeden Morgen neu. Und kein Versagen in deinem Leben kann dich von der Liebe Gottes trennen, wenn du Tränen der Buße hast, wenn du sagst, Vater, ich will wieder zurück. Sorry, ich will es besser machen. Bring's mir doch bei. Gib mir Mut, gib mir Kraft, gib mir gute Ideen, wie ich es machen kann. Das ist der erste Aspekt. Tränen, die mit Tränen säen, mit der Traurigkeit, mit dem Schmerz, die werden irgendwann mit Freuden ernten. Und das ist das Zweite, was wir im Psalm 126 haben, mit Freude ernten. Bei einer Ernte, da rechnet der Bauer damit, dass die kommt. Wäre schlimm, wenn nicht. Die Jünger haben nicht damit gerechnet, dass ihr Herr, der dort am Kreuz hängt, dass der 3 Tage oder 10 Tage, 100 Tage später, dass der irgendwann nochmal wiederkommt. Da war vorbei der Film. Die sind abgehauen, sie haben sich versteckt, den Kopf eingezogen. Die mit Freuden ernten, die haben aber dann Ostern erlebt. Die so in der Defensive waren, haben Ostern erlebt, dass der Herr auferstanden ist. Und die Begegnung mit dem wirklich auferstandenen Herrn Jesus, die hat ihnen dann eine ganz andere Sorte Tränen in die Augen getrieben. Und diese Tränen kenne ich auch. Tränen, die die Trauer weggewischt haben. Die sind aus dem Heulen manchmal gar nicht rausgekommen. Tränen, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hatte, das erste Mal auf Erden. Maria von Magdala, die kam morgens natürlich mit Tränen, steht in der Bibel. Sie kam mit Tränen über ihren toten Herrn Jesus ans Grab. Sie wollte dort noch die letzten Ölungen machen, die es so gab. Aber sie kommt da gar nicht ran. Der Stein ist nämlich weggerollt und dann auf einmal sagt sie, was ist denn hier passiert? Sie holt mit Tränen in den Augen die Jünger als Verstärkung. Geht ihr da mal rein, ich kann das nicht. Und als sie dann vor dem Grab steht und weint, da begegnet ihr Jesus. Sie denkt, es wäre der Gärtner vom Grünamt, aber nein, es ist Jesus, der auferstandene Herr. Und könnt ihr euch das vorstellen, wenn man erstmal emotional so fertig ist und nur noch weint, 3 Tage lang nur weint, und wie dann ihr verheultes Gesicht auf einmal erkennt, Das ist Jesus, das ist mein Herr, Rabuni, mein lieber Meister. Ich stelle mir das manchmal so bei Beerdigungen vor, die ich mache. Ich habe ja 1200 Beerdigungen gemacht. Ich stelle mir das manchmal vor, wenn es mir nahe geht, wenn der Mensch noch sehr jung war, vor der Zeit gestorben ist oder wirklich ein total lieber Kerl war, wo ich sage, boah, super Christ wäre der gewesen. Dann stelle ich mir so vor, was wäre, Jesus, kannst du nicht machen, dass der jetzt aus dem Sarg rauskommt? Der ist doch erst ein paar Tage da drin. Stell dir mal vor, was das bewirken würde, wenn die Menschen ihn wiederkriegen oder sie wiederkriegen. Könnt ihr euch die Tränen der Begeisterung vorstellen, mit denen Maria an diesem Morgen zu den Jüngern gelaufen ist? Total außer sich. Das kann doch nicht wahr sein. Und ihnen erzählt, unser Herr lebt noch. Da hat doch keiner dran gedacht, dass Jesus das irgendwie mal angekündigt hat vorher. Keine Ahnung. Die waren einfach emotional in Ausnahmezustand. Die Gefühle der Emmaus-Jünger, sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit dem Mann dort geredet haben. Petrus, nach Ostern, ist wieder im alten Gewerk als Fischer am See. Und dann spricht ihn dieser Jesus an auf seine Verleugnung. Er sagt nicht, das kehren wir unter den Teppich, nö, alles vergeben und vergessen, so nicht. Sondern er spricht nochmal an, wir hatten doch ein Hühnchen zu rupfen. Liebst du mich? Einmal, zweimal, dreimal. Und das ist dann die Seelsorge von Jesus, dass wenn wir mit Tränen zu ihm kommen, wenn uns bewusst wird, dass wir ja vor ihm, dass wir eigentlich es nicht verdient haben, dass er mit uns zu tun hat, wenn er uns dann neu die Hand hinreicht und sagt, ach komm, weide meine Lämmer, ich habe einen Job für dich, ich habe noch viel mit dir vor, mit deinem Leben, egal wie jung oder wie alt du bist. Gott will uns gebrauchen und Gott möchte uns beschenken durch seine Gnade. Was diese Menschen erlebt haben, das ist ihnen alles sehr nahe gegangen. Und das hat dafür gesorgt, dass sie alles auf eine Karte gesetzt haben. So nah, dass sie nach dieser Auferstehung, nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen, dass sie ein komplett neues Leben geführt haben. Wäre diese Auferstehung gar nicht passiert, dann hätten wir bestenfalls die vier Evangelien, wo die Leute geschrieben hätten über Jesus bis zu seinem Tod. Wir hätten nicht 27 Bücher im Neuen Testament, sondern 4. Wäre Jesus im Grab geblieben, dann hätten seine Gegner immer sagen können, komm, wir gehen dahin, da liegt seine Leiche, Beweismittel, habt ihr Pech. Aber es war anders. Die Jünger waren ergriffen, sie waren begeistert. Es ist ihnen wie Schuppen vor den Augen weggefallen, dass Auferstehung möglich ist, durch Wände gehen, Nägelmale noch dabei. Ohne Begeisterung wären diese ersten Christen nicht bereit gewesen, alles auf eine Karte zu setzen, vom Auferstandenen weiterzuerzählen. Sie hätten nicht bis zum Tod für Jesus gelitten. Aber weil Jesus lebt, wurden sie komplett umgekrempelt. Und sie haben auch hinterher immer wieder geweint. Wenn man mal zählt, wie viele Stellen mit Weinen und Tränen dabei sind. Bei Paulus, der war eine richtige Heulsuse, weil ihm das nahe ging, auch wenn eine Gemeinde gegen Baum gefahren ist, wenn da in der Gemeinde Irrlehre war, dann hat er geweint, er hat wirklich Schmerzen gehabt. Wenn er verprügelt wurde, ins Gefängnis kam, er hat Schmerzen gelitten. Und viele andere auch. Aber er blieb begeistert, weil er dem auferstandenen Jesus Christus persönlich begegnet ist. Und spätestens seit der Offenbarung des Johannes wissen wir da in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott kommt uns nochmal so nahe. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Deine Tränen, denk mal an deine Tränen. Dinge, die du vielleicht in dieser Welt nicht mehr bereinigen konntest, weil der Mensch, mit dem du Stress hattest, ist vielleicht schon gestorben oder du kommst nicht mehr in Beziehung zu ihm. Diese Tränen kann Gott und wird Gott abwischen. Das, was kaputt gegangen ist in deiner Kindheit, in der Geschichte, vielleicht auch in unserer Gemeinde. Das, was kaputt war, nicht alles kann man in dieser Welt reparieren. Aber wir können mit all den Schmerzen, die es in diesem Leben gibt, wissen, einmal kommt Jesus uns so nahe und er wird diese Tränen abwischen. Der wird sagen, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, du bist sicher. Willkommen. Ist das nicht gigantisch? Ich bin keine Heususe und trotzdem, naja, doch bei manchen romantischen Filmen, aber bei manchen christlichen Liedern, bei manchen Bibelversen, die mich anspringen, da kann ich nicht anders als zu weinen, weil es mich total flasht, weil ich merke, ich bin gemeint, es geht um mich und darum geht es doch beim Christsein, dass es uns nahe kommt und dass es uns verändert und umkrempelt und zu neuen, besseren Menschen macht. Da fällt mir dann in der Bibel auf, wie unendlich heilig und wie perfekt und liebevoll er ist. Es stimmt, was in der Bibel steht. Gott ist die Liebe, trotz dem, was im Alten Testament auch unverständlich für uns ist. Trotzdem ist Gott die Liebe. Und dann sehe ich, dass Jesus sich aus freien Stücken, ohne dass ich ihn beauftragt habe, dass er sein Leben für mich und für dich opferte. Und meine Unzulänglichkeit, die ist mir bewusst. Aber er sagt, dafür habe ich auch bezahlt. Manchmal bin ich überwältigt, wie sehr er mich lieb hat. Und dadurch wird dann alles andere, alle anderen Sorgen und Existenzsachen oder was in der Welt gerade passiert, da ist alles andere egal. Solange ich mit Gott verbunden bin, in den Armen des Vaters bin, das ist wie im Computerspiel, dann hast du so ein Schutzschild, da können die auf dich raufballern, wie sie wollen. Du bist safe, du bist gesichert bei Gott. Und wenn ich dann manchmal mitkriege, wie andere Jesus erleben, wie man, wenn ich Gespräche, Gebete habe mit anderen und wir beten für eine Sache und dann wirkt Jesus und dann gehen Menschen aufeinander zu und dann gibt es Versöhnung und dann gibt es neue Hoffnung, dann gibt es Heilung, dann kommen mir manchmal auch die Tränen. Nur nicht hier vorne auf der Kanzel, weil ich mich dann versuche, in den Griff zu halten. Jesus lebt und er will noch heute uns nahe kommen, unser Leben umkrempeln. Und er hat nicht nur für uns, die wir heute hier im Gottesdienst sitzen, ein neues Leben, neue Hoffnung, sondern er ist auch für die Menschen hier in Prenzlau da und für die Uckermärker, die sagen, boah, bleib mir weg mit Gott und so ein Kram. Die lieber feiern oder sich um ihr eigenes Leben drehen. Ganz egal, Jesus liebt sie und er möchte auch ihre Tränen trocknen. Und er möchte auch ihre Krisen heilen. Und er möchte auch diese Menschen in den Arm nehmen und sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du bist weggelaufen, aber herzlich willkommen. Schön, dass du zu mir zurückfindest. Und da will ich dabei sein. Und da wollen wir dabei sein als Stadtmission. Amen. Amen, dass diese Menschen ja Licht in ihr Dunkel bekommen und dass aus den traurigen Tränen und der Hoffnungslosigkeit Freudentränen werden, weil die sagen, ey, ich hab's kapiert. Es ist nicht hier nur angekommen, sondern hier. Gott ist da und er liebt mich. Jesus lebt und er will noch heute Menschenleben retten und neu machen. Und bei uns fängt er an. Das Problem ist, in unserer Gesellschaft ist nicht, da ist viel Platz für oberflächliche Selbstdarstellung, ja, ja, sich nichts anmerken lassen. Aber es ist wenig Platz für ehrliche Gefühle und dementsprechend auch für ehrliche Tränen. Dinge, die unser Herz eigentlich anrühren sollten, die werden in unserer Gesellschaft schnell versachlicht. Man schickt die Leute zu irgendwelchen Psychologen, zu irgendwelchen Spezialisten. Dabei müsste man nur sich selber gegenüber ehrlich sein. Und Gott gegenüber ehrlich sein und sagen, ich brauche dich. Wir wollen andere nicht mit unseren Emotionen belasten, bauen auch ein Schutzschild untereinander auf. Und oft sind wir Christen dann auch wie der Priester beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir hetzen dann zum nächsten Termin. Wir folgen oft Parolen, stell dich nicht so an, Deutscher kennt keinen Schmerz oder was auch immer. Aber damit unsere Seele wirklich atmen kann, damit unsere Seele reifen kann, dafür braucht es eben Zeit und Ehrlichkeit. Wir müssen uns ehrlich gegenüber zugestehen, wenn uns das Leben zu viel wird, wenn die Last zu groß wird. Und wir dürfen darüber wirklich auch klagen und weinen, aber wir brauchen eben nicht dabei stehen bleiben unten im Trauertal, sondern wir klagen unser Leid unserem Gott. Und Jesus, der war der Einzige, der wirklich von Gott verlassen war, als er am Kreuz hing. Alle anderen dürfen zu Jesus kommen. Für alle anderen gilt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Lasst euch davon ermutigen, heute an diesem Sonntag. Wir glauben an einen Herrn, der uns nach Hause bringt, der alle übrigen Tränen für immer abwaschen wird. Auf einen auferstandenen Herrn glauben wir, der immer wieder für uns da ist. Öffne von daher heute dein Herz neu, auch wenn du schon 100 Jahre Christ bist. Öffne es neu für Jesus. Lass die Sonne in dein Herz hineinscheinen. Und lass dich von Jesus verändern und liebhaben. Lass dir vergeben. Denk nicht an die Sünden, die hat er getragen. Denk daran, dass er dir neues Leben geschenkt hat, dass du neue, gute Karten auf der Hand hast und dass er in deinem Leben ist, Gott Immanuel, Gott mit uns, und dass er deswegen auch Wunder tun kann und dich trägt in den Höhen und Tiefen deines Lebens. Amen.